Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen, Anja Backhaus hier. Wir sprechen hier in unserem Podcast in erster Linie ja darüber, wie wir Entwicklungsarbeit und Klimaschutz vereinbaren können und sollen. Und damit ist ja nicht nur die Entwicklungsarbeit des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gemeint, sondern wir alle tragen ja eine Verantwortung für die Entwicklung von Ländern im globalen Süden. Zum einen, weil viele unserer Produkte aus diesen Ländern stammen, also auch Obst, Gemüse, Palmöl, und zum anderen, weil die Folgen des Klimawandels vor allen Dingen die Menschen im globalen Süden treffen, die am wenigsten dazu beitragen. Jetzt gibt es viele Wege, wie wir die Verantwortung übernehmen können. Einer der grundlegendsten wäre, dass wir dafür sorgen, dass wir möglichst wenig CO2 ausstoßen. Einige von uns versuchen das auch schon, klimaschonend zu leben, indem sie weniger konsumieren, mit dem Rad fahren, regional einkaufen. Aber bringt das wirklich was? Der Klimaexperte Gabriel Baunach sagt, nur bedingt. Die Erderhitzung ist durch individuelle CO2-Einsparmaßnahmen nicht aufzuhalten. Was wirklich hilft, das bespreche ich jetzt mit ihm. Gabriel Baunach hat vor einigen Jahren die Klimaaufklärungsplattform Klimaware gegründet. Er selber hostet auch einen Podcast und hat ein Buch geschrieben, Hoch die Hände Klimawende. Hallo, herzlich willkommen, Gabriel Baunach.
Ja, hallo Frau Backhausen, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es freut mich sehr, in der Sendung zu sein.
Herr Baunach, wir sprechen in der Regel immer wieder von dem CO2-Fußabdruck. Dafür gibt es auch Messinstrumente. Ich habe meinen da über eine App ausgerechnet und ich bin total geschockt, dass dieser Fußabdruck trotz bei meiner Bemühung immer so hoch ist. Sie legen den Fokus auf eine ganz andere Bemessung, nämlich den Handabdruck. Was steht dahinter?
Den CO2-Fußabdruck kennen ja die allermeisten Zuhörerinnen und Zuhörer. Der misst ja, was wir individuell an CO2 ausstoßen durch unseren Lebensstil, unser Verhalten. Da haben Sie ja eben auch schon Beispiele genannt, wie man den ein wenig reduzieren kann durchs Fahrradfahren, klimabewusste Ernährung, sprich wenig Fleisch und so weiter. Ich glaube, diese ganzen individuellen Ökotipps, die haben wir schon alle irgendwo gelesen, gehört und irgendwo sind die, glaube ich, auch im Bewusstsein angekommen. Mhm. Bei dem Klimahandabdruck, übrigens ein Konzept, das German Watch, die deutsche NGO, entwickelt hat, ist also nicht meine Erfindung, da geht es eher darum, den Blick über den individuellen Tellerrand zu weiten und sich zu fragen, was kann ich denn zusammen mit anderen Menschen noch mehr bewirken, als nur individuell jedes Gramm CO2 zu sparen. In anderen Worten, es geht eigentlich um Strukturveränderungen im Außen. Das heißt jetzt ein kleines Beispiel, um das verständlicher zu machen. Ich kann natürlich individuell entscheiden, ich allein setze mich jetzt immer jeden Morgen aufs Fahrrad und fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und lasse das Auto stehen. Dann sinkt mein CO2-Fußabdruck. Ich kann aber auch mit meinen Nachbarinnen und Nachbarn in meiner Nachbarschaft mich zusammenschließen und beim Stadtrat oder der Gemeinde dafür einstehen mit einer Petition und vielleicht auch mit Kontakten und etwas Engagement, dass in meiner Straße auf dem Weg zur Arbeit ein neuer Fahrradweg auf die Straße gemalt wird oder gebaut wird sogar. Und durch diese Strukturveränderung ist es natürlich einfacher und irgendwie auch erschwinglicher und angenehmer für viel mehr Menschen dann Fahrrad zu fahren als nur für mich allein. Mhm. Und das ist immer der Hintergedanke beim Handabdruck. Sich nicht allein als sozusagen in dem Entscheidungsraum handlungsfähig zu sehen, den die Welt, wie wir sie gebaut haben, uns bietet, sondern auch darüber nachzudenken, wie kann ich denn die Welt meine Umgebung, die Strukturen ein wenig helfen oder mithelfen, die zu verändern, sodass klimafreundliches Verhalten letztendlich einfacher, günstiger und auch sozial attraktiver oder in Anführungszeichen cooler wird.
Weil wir gemeinschaftlich für das Klima einstehen. Ich habe jetzt noch da diesen einen Punkt, genau. Also man soll nicht alleine Verantwortung übernehmen, das kann ich total nachvollziehen, sondern es geht darum, dass wir andere überzeugen, sich klimafreundlicher zu verhalten. Also sind wir hier vor allen Dingen bei Kommunikation?
Jein. Also es geht jetzt weniger beim Handabdruck darum, mit dem erhobenen Zeigefinger in der Belegschaft, bei den KollegInnen oder in der Nachbarschaft rumzulaufen und zu sagen, du sollst weniger Fleisch essen, du sollst mehr Fahrrad fahren. Ich glaube, das ist relativ einleuchtend, dass da schnell Reaktanz aufkommt und man sich nicht bevormunden lassen möchte und so weiter. Mhm. Nee, es ist eher eine Einladung zum Mitmachen und diese ganzen Schuld- und Schamnarrative mal zur Seite zu stellen. So, du schadest dem Klima zu viel, du musst allein weniger schaden, sondern zu sagen, hey, lass uns das Ganze doch mal ins Positive drehen, weg von diesem negativen Framing, der Fußabdruck ist zu groß, und lass uns ins Positive gehen und fragen, wie können wir unseren Handabdruck vergrößern? Denn die Summe aller Treibhausgasemissionen, die ich sozusagen durch diese Strukturveränderung, die ich mitbewirke mit anderen Menschen, zum Beispiel eben diesen Fahrradweg, einspare, das ist dann die Größe meines Handabdrucks. Und der kann gerne wachsen und bis ins Unendliche wachsen, wenn wir eben ganz, ganz große Hebel vielleicht sogar international bewegen, indem ich irgendwie ein international tätiges Unternehmen für Solarstrom zum Beispiel gründe und da neue Märkte erschließe. Und dann trage ich eben dazu bei, dass gesamtgesellschaftlich oder sogar weltweit viel mehr Treibhausgase eingespart werden, als ich allein überhaupt jemals verursachen kann.
Also ganz nach dem Motto, tue Gutes und sprich darüber. Wo würden Sie sagen, können wir so einen Hebel ansetzen? Im Freundeskreis? Sie haben gerade die Nachbarschaft genannt. Auf der Arbeit? Also wo würden Sie sagen, kann man genauso konstruktiv an diese Wirkkraft rankommen?
Genau, ich mache da in meinem Buch Hoch die Ende Klimawende da vier Felder auf, in denen jede und jeder von uns handlungsfähig ist und auch eine gewisse Wirkung hat auf die Welt, auf unsere Mitmenschen. Das erste Feld, würde ich sagen, ist der private oder persönliche oder Freizeitkontext. Und da können wir, Sie haben es eben schon angesprochen, mit dem Begriff Klimakommunikation schon so ein bisschen was bewegen durch eher soziale Softhebel, und da auch ganz wichtig, eben nicht mit dem moralischen Zeigefinger aufzutreten, sondern einfach ein Vorbild zu sein und vor allem durch das Thema Bildung, Aufklärung, vielleicht mal zu einem gemeinsamen Klimadokumentationsfilmabend einladen oder auch auf privaten Feiern und Festen mit etwas Humor das Thema Klima und Lösungen vor allem zu platzieren. Ich beispielsweise habe vor einigen Jahren meinen 30. Geburtstag relativ groß gefeiert und da meine ganzen Freundinnen und Freunde eingeladen. Und dann hatte ich zwei Klimaspeaker eingeladen, die ganz kurze, unterhaltsame Pitches gehalten haben, so 15 Minuten. Und dann, ja, bei einem Glas Kölsch, das war damals in Köln, am Stehtisch darüber zu diskutieren mit anderen, was man denn tun kann, um seinen eigenen Handabdruck eben zu vergrößern, hat dazu geführt, dass die Feier irgendwie einen thematischen Bezug hatte, irgendwie auch sinnstiftend war, verbindend war und wir eben überhaupt nicht über diese ganzen Schuld- und Scham-Narrative gesprochen haben. Also das wäre im privaten Kontext möglich. Dann gibt es auch noch das ganze Thema Geld und Geldanlage. Das ist, glaube ich, etwas, was viele immer noch nicht so auf dem Schirm haben, aber wenn wir bei einer Bank sind, dann legt diese Bank natürlich unseren Kontostand irgendwie auch auf den internationalen Finanzmärkten an und viele Banken tun das immer noch in neue Projekte mit fossilen Energieträgern. Sprich, dann trage ich über sehr abstrakte zugegeben, aber immerhin auch reale Wirkungsketten irgendwie dazu bei, dass in Kanada irgendwie eine neue Ölsand-Mine eröffnet wird. Oder wenn ich dann zu einer sozial-ökologischen Bank wechsle, wie zum Beispiel die GLS-Bank oder Triodos-Bank oder Ethik-Bank, die haben ganz klare Ausschlusskriterien, was das angeht, nicht nur bei Menschenrechtsverletzungen, sondern eben auch bei ökologischen Projekten. Und dann trage ich vielleicht mit meinem Geld und meinem Konto dort bei der Bank dazu bei, dass ein neues Solarkraftwerk in Spanien finanziert wird. Also das ist auch ein großer Hebel, der oft vergessen wird. Bei welcher Bank bin ich und was bewirkt mein Geld in der Welt? So, das war jetzt das ganze Feld privat. Dann ja,
vielleicht können wir da nochmal ganz kurz, weil ja, ich fand gerne. Jetzt ein paar Sachen, das ist nachvollziehbar und auch großartig, dieses Beispiel, was Sie mit Ihrem eigenen Geburtstag genannt haben. Was natürlich auch gut funktioniert, weil ich gerade darüber nachdenke, wie könnte ich Menschen in meinem Umfeld bewegen? Also man hat ja gleich den Impuls, okay, was könnte ich jetzt machen? Wen könnte ich anrufen oder wo kenne ich jemanden, der vielleicht auch noch, ich sag mal, eine größere Hebelwirkung auslösen kann als ich? Also das ist ja auch nochmal wichtig, dass man Menschen erreicht, die vielleicht auch nochmal eine große Reichweite haben, ne? Oder die Absolut. Vielleicht auch nochmal, genau. Ja, die nochmal ein bisschen mehr bewirken können als ich jetzt. Aber Die Sache ist, wie kann man das schaffen, ohne zu nerven? Also Sie haben das ja eben auch schon angedeutet. Viele Leute fühlen sich bevormundet, wenn ich da was sage, haben das Gefühl, ja, jetzt kommt so wieder mit dem Klimathema. Alle bewegen sich in dieser Zwickmühle zwischen Komfort und Moral und sagen, ja, ich will aber in den Urlaub fliegen. Dafür kaufe ich mir morgen eine Bambuszahnbürste. Also ich finde immer schwierig, wenn wir bei Kommunikation sind, wie und wo und bei wem können wir ansetzen?
Ja, also Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an, der vielleicht auch gerade hier im Zuhörendenkreis eine Wirkung entfalten kann. Und zwar diese Frage, wen kenne ich, der noch mehr bewirken kann als ich? Also da geht es ja so ein bisschen um Einflussmöglichkeiten. Also vielleicht kenne ich dann doch einen Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen oder ich kenne einen großen Anteilseigner oder die Bürgermeisterin oder jemanden, der in einem Verein eine Vorstandsposition hat oder so etwas. Oder meinetwegen auch eine Person, die etwas vermögender ist als die meisten von uns und die mit ihrem Geld wiederum über Spenden, aber auch über Geldanlage und Investitionen in Projekte oder Startups viel bewegen kann. Und wie nerve ich nicht, ist eine gute Frage.
Ja, genau, dass man diesen moralischen Zeigefinger kommt. Ne?
Ich glaube, dass eben das Framing und auch Wording eine ganz große Rolle spielen und man, glaube ich, die Menschen da irgendwie inspirieren muss, wo sie auch sonst inspiriert sind. Und das ist vielleicht im UnternehmerInnen-Kontext eben dieses Aufbau, irgendwas starten, ein Projekt vorantreiben, in die Welt bringen, wie ein, ja, viele sprechen ja wirklich auch in den höchsten Tönen, ne, davon, wenn sie ein Projekt in die Welt bringen, das ist mein Baby, ne, und dann leuchten die Augen. Mhm. So, und dieses Leuchten der Augen, das müssen wir, glaube ich, entzünden beim Thema Klimaschutz. Und da hilft es eben gar nicht, wenn wir dann dieser Person, die vielleicht dann auch für ihren Beruf viel fliegen muss, das vorhalten oder das gar ansprechen, sondern gerade bei einflussreichen Personen würde ich dafür plädieren, sie auch einzuladen, mal ihren CO2-Fußabdruck in den Blick zu nehmen, gerade auch, weil solche Menschen oft eine Vorbildsfunktion haben, aber da eben nicht den Fokus drauf zu legen, sondern die Menschen zu inspirieren, ins unternehmerische Handeln zu kommen und irgendwie da den Funken überzubringen, dass sie kreativ werden und kollektiv gemeinsam mit anderen Menschen da etwas Großes schaffen können.
Was auch ganz gut funktioniert, habe ich erlebt, ist Fragen zu stellen. Also sowieso schon mal keine Vorwürfe zu machen, sondern zu fragen, wieso ist dir das wichtig? Zum Beispiel so in diese Richtung, wenn jemand jetzt sagt, er muss 8-mal im Jahr fliegen, dass man dann eventuell so Fragen stellt. Das ist auch
absolut. Genau, ja, und um konstruktive und auch effektive Klimagespräche eben ja zu suchen und auch zu führen, hilft es natürlich einerseits, wenn man selber da auch als Vorbild vorangeht, weil ich habe es ganz oft erlebt, dass mich dann Menschen fragen, ja, wieso bist du denn Vegetarier oder da bist du jetzt mit dem Zug gefahren, das war aber mühsam, oder? Und hättest du nicht irgendwie fliegen können? Also ganz oft löst man solche Klimagespräche ja aus, indem man selbst schon auch den CO2-Fußabdruck reduziert oder da als Vorbild vorangeht. Und andererseits kann man natürlich auch zu den Gesprächen einladen durch offene Fragen. Und da ist dann die Haltung dahinter ganz wichtig, dass es eben nicht dann so ein subtiles Vorwurfshaltung ist, weil das spüren Menschen sofort, einfach durch Mimik, Gestik, Tonlage und so weiter, sondern dass es wirklich, dass man sich darin übt, wirklich eine offene Haltung zu haben mit einem ehrlichen Interesse und auch einem Respekt gegenüber der anderen Person und dann mit den Fragen zu versuchen, auf eine Werteebene zu kommen, also wirklich in eine gewisse Tiefe im Gespräch. Was bewegt diese Person? Was zündet sie eben an? Was sind ihre Werte? Und da sind wir dann ganz oft bei Werten letztendlich, wenn wir wirklich in die Tiefe gehen, wie ja Frieden, Gerechtigkeit, Selbstwirksamkeit, solche Dinge. Manchmal kann es auch die Familie sein oder Naturverbundenheit. Und da können wir dann offene, ehrliche Gespräche führen, die eben nicht in diese Grabenkämpfe und Schulddebatten und Vorwurfshaltungen führen.
Aber das finde ich gerade auch nochmal ganz spannend, weil der Handabdruck bedeutet jetzt nicht, dass wir auf unseren Fußabdruck oder die Messung des Fußabdrucks verzichten sollen. Das heißt, wir sollen trotzdem weiter den Müll trennen und auch Fahrrad fahren und diese Dinge tun. Also wir haben schon eine Wirkkraft auch als Individuum und
auf jeden Fall
Vorbildfunktion. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, dass man nicht sagen muss, bringt alles nichts mit euren Mülltrennen. Ne?
Ja, Es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Sowohl-als-auch. Ja. Genau, es geht nur darum, eben die Debatte ist so verschoben, meiner Wahrnehmung nach, auch in der Gesellschaft. Wir richten so viel Aufmerksamkeit auf, was kann ich allein tun im Sinne von Fußabdruck reduzieren, dass es da eine gewisse Debattenkorrektur, glaube ich, braucht. Und deswegen lege ich den Fokus in meiner Kommunikation immer gerne auf den Handabdruck. Aber es ist ganz wichtig, was Sie sagen, beides ist wichtig. Mhm. Und wir kriegen auch die Klimakrise nur gelöst, wenn wir sowohl jeder individuell unseren Konsum, unsere CO2-Emissionen reduzieren, als auch, dass wir eben Strukturveränderungen bewirken, kollektiv.
Es geht ja vor allen Dingen auch darum, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch und ich glaube, das ist uns auch als, also mir als Journalistin auch sehr klar, es geht darum, gut aufgeklärt zu sein, gut informiert zu sein, weil ich sag mal, dann kann man besser über das Klima reden und hat auch vielleicht mehr Argumente an der Hand. Wo findet denn aktuell Klimabildung statt oder wo würden Sie sagen oder sollte sie noch verbessert werden?
Ja, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht fange ich mal mit dem, da wo es noch verbessert werden könnte, an, um dann auf einer positiven Note zu enden.
Ja.
Meiner Wahrnehmung nach ist das Thema in den Schulen immer noch unterbelichtet und auch in vielen, vielen anderen institutionellen Bildungseinrichtungen. Es wird meiner Wahrnehmung nach immer noch als ein Thema unter vielen betrachtet, zum Beispiel dann im Erdkundeunterricht angesiedelt. Das ist aber wirklich ein allumfassendes und jeden Lebensbereich, jeden Wirtschaftssektor, jedes Leben betreffendes Thema, ein Querschnittsthema ist. Das ist ja meiner Wahrnehmung nach noch nicht ganz wahrgenommen und auch lange noch nicht in den Lehrplänen implementiert. Und es kann natürlich nur in die Lehrpläne implementiert werden, wenn klar, wenn das vorgegeben wird von der Bildungsministerkonferenz oder wer auch immer das entscheidet. Wenn es dazu aber auch noch in die Ausbildungspläne der Lehrkräfte, die dann die jungen Menschen von morgen unterrichten werden, auch so aufgenommen wird. Also da haben wir, glaube ich, noch große Schritte zu gehen.
Kann ich an der Stelle übrigens, ganz kurz, weil da fällt mir nämlich ein, dass die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima hat eine Comicreihe rausgebracht, Meine Entwicklung, unser Klima, in dem, da wird der Alltag unter den veränderten Klimabedingungen von Kindern aus der ganzen Welt abgebildet und das ist für Kinder und das wird auch in den Schulen eingeführt, damit man darüber sprechen kann. Also das wäre zum Beispiel eine ganz schöne Weise, auch Kinder schon an Klimabildung, Entwicklungsarbeit heranzuführen.
Ja, absolut. Ja, sehr, sehr schön. Auch so solche Projekte gibt es mittlerweile viele. Ich wollte gerade eben zu den positiven Dingen kommen. Also es ist eben ganz, ganz viele Projekte dann doch auch schon gibt und die vor allem, ich würde sagen, seit der Fridays for Future Welle 2018/19 irgendwie ins Leben gerufen wurden. Auch viele erstmal ehrenamtlich, aber mittlerweile hat das wirklich auch professionelle Züge angenommen, dass eben Klimabildung bei den Volkshochschulen läuft, dann natürlich bei ganz vielen NGOs auch so ein bisschen Train the Trainer als MultiplikatorInnen auch Workshops angeboten werden, Ausbildungen angeboten werden. Ich habe eben German Watch erwähnt, die haben zum Beispiel die Climate Challenge ins Leben gerufen, wo sie junge Menschen oder generell auch alle Altersklassen ausbilden, den Handabdruck wiederum weiter zu kommunizieren und in die Kommunen zu gehen und da Klimabildung voranzutreiben. Wir haben in vielen Unternehmen auch, die sich selber da als VorreiterInnen betrachten, Nachhaltigkeitsbildungsreisen in der Arbeitszeit. Also da kenne ich selber ein paar Beispiele. Also da passiert schon eine ganze Menge und Sie kommen ja als Journalistin auch aus dem ganzen Medienuniversum und da gibt es ja mittlerweile auch einige Formate, also beim WDR, bei RTL gab es glaube ich jetzt einen Climate- oder Klima-Update, in den Wettervorhersagen kommt es immer mal wieder vor.
Ist noch Luft nach oben, würde ich sagen.
Ja, dann gibt es eine ganze Menge Klima-Podcasts, auch von professionellen Formaten und Newsletter und so weiter. Also da gibt es eine Menge, wenn man da die Augen offen hält und mal nachrecherchiert. Und hinten in meinem Buch gibt es auch eine Empfehlungsliste, wo man da mal nachschauen kann, wo man sich gut informieren kann über das Klima.
Ja, also Klimakommunikation, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und jetzt gerade haben Sie schon so ein bisschen angedeutet, dass auch Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer dazu beitragen können, gerade wenn wir bei diesem System sind, über das wir eben gesprochen haben, solche sozialen Kipppunkte zu erreichen. Also dass sozusagen eine kritische Masse von Menschen eben Verhaltensweisen vorlebt, dass die anderen dann folgen. Und da sind wir natürlich beim beruflichen Hebel, bei einem großen Hebel, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Und sie appellieren in ihrem Buch an alle, vor allen Dingen an junge Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, sucht euch euren Arbeitgeber gut aus. Also das Thema Nachhaltigkeit sollte eine Rolle spielen.
Ja, richtig. Also da hat auch der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, auf seinen Abschlussreden, die er vor Universitätsabsolventinnen in den USA gehalten hat, eben das Zitat gebracht: Don't work for climate wreckers, also arbeitet nicht für Klimazerstörer, sondern nutzt eure gute Ausbildung und eure Talente, um eben die Lösungen voranzubringen, die wir für den Klimaschutz brauchen. Und da gibt es ein wunderbares Konzept, wie ich finde, das ursprünglich so ein bisschen aus Japan stammt, zumindest so der philosophische Gedanke dahinter, vielleicht hat es die eine oder andere schon mal gehört, das Ikigai zu finden im eigenen Leben. Da geht es also darum, ein sinnerfülltes, zufriedenes, glückliches Leben zu führen. Und wenn man das dann auf den beruflichen Kontext anwendet, der ja ein wichtiger Baustein ist, um ein zufriedenes, glückliches Leben zu führen und auch ein wertebasiertes, dann kann man eben diese Nachhaltigkeitsperspektive als Brille sich mal aufsetzen und sich fragen, wie kann ich denn mein Klima-Ikigai finden? Und da gibt es 4 Fragen. Das erste ist, ja, worin bin ich gut? Also da das Thema Talente und auch Ausbildung, was sind meine Skills auf Neudeutsch? Mhm. Und die zweite Frage, die dann die allermeisten auch ganz automatisch hinzunehmen, wofür kann ich bezahlt werden? Also wo sind offene Jobs, in Anführungszeichen? Und da in dem Schnittpunkt liegt dann eben bei den meisten ihr Beruf, ihr Job. Also ich bin gut da und darin und das passt zu dem Jobangebot, dafür kann ich bezahlt werden. So, jetzt geht eben dieses Ikigai-Framework noch 2 Schritte weiter, und zwar erstens, was liebe ich? Was ist wirklich meine Passion? Mhm. Das ist vielleicht auch gerade bei jungen Menschen, so hört man ja oft Generation Z, und die jungen Menschen sind jetzt alle dabei, irgendwie auch Erfüllung und wirklich Liebe im Job für ihr Tun zu empfinden. Und dann gibt es aber die 4. Frage, was braucht die Welt? Was steht an? Was ist gerade eben der Ruf der Welt? Daher vielleicht auch das Wort Beruf. Wo fühle ich mich gerufen hin? Und wenn man ja in die Nachrichten schaut und das Brennen der Wälder und so weiter sieht, bei mir zumindest löst das einen solchen Ruf aus nach Hilfe. Und wenn man diese 4 Fragen dann mal übereinander lappt und dann in der sozusagen in dem Schnittpunkt irgendwie einen Job findet, der sowohl den eigenen Talenten und Skills entspricht, als auch bezahlt ist, als auch irgendwie ja das eigene Herz berührt, die Passion weckt und dann auch noch irgendwie dazu beiträgt, ja, die Welt zu retten, ist vielleicht ein bisschen pathetisch, aber zu schauen, wie man eben die großen Probleme der Welt dann auch noch mit löst, dann ist man in seinem Klima-Ikigai. Das wäre vielleicht mal so eine Einladung, sich diese 4 Fragen zu stellen, an alle jungen Menschen vor allem.
Ja, also ich glaube, diese Fragen kann man sich stellen. Die Frage ist, ob dann noch so viel übrig bleibt an Jobs am Ende, die dann die Schnittmenge all dieser 4 Fragen halt auch bedienen.
Ja, aber da gibt's, also da, ja, wenn ich da kurz einhaken darf, da gibt's eine ganze Menge, würde ich für plädieren. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge auch Jobportale wie Green Jobs und Climate EU und alles mögliche, da habe ich auch eine ganze Liste in meinem Buch, wo man sich eben informieren kann, was zum Teil auch wirklich gut, sehr gut bezahlte Jobs sind, die auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit einzahlen, und da dann mit den eigenen Skills irgendwie reinzugehen, da wird auch alles gebraucht, wirklich von Social Media bis hin zu kompletten Prozessstrategen. Also da würde ich mal die Hand für ins Feuer legen oder zumindest einen Finger, dass man da auf jeden Fall fündig werden kann auf, ja, wie gesagt, mir fallen noch ein paar ein: Work on Climate, Good Jobs, Jobwerde, Climate Base, Terra.do, also da gibt es eine ganze, ganze Menge Plattformen.
Ja, und man kann ja eventuell sonst auch, wenn man vielleicht sogar in einem Job ist, wo die ersten beiden Fragen beantwortet sind oder auch die dritte, und dann seine Chefs und Chefinnen oder vielleicht andere Mitarbeitenden auch dazu bewegen, dass man eben genau in diesem Bereich, was man für die Welt Gutes tun kann, vielleicht auch noch zusätzlich dann was anbietet oder macht oder tut. Also könnten auch vor allen Dingen Chefs und Chefinnen was bewirken, indem sie es ihren Arbeitnehmern dann auch leicht machen.
Ja, absolut. Genau, ganz wichtiger Punkt. Und jetzt bewegen wir uns ja schon in dem zweiten großen Feld. Wo kann ich mit dem Handabdruck Hebel in Bewegung setzen? Eben der berufliche Kontext. Mhm. als Arbeitgeberin, Arbeitgeber oder eher, sage ich mal, in einer Führungsposition habe ich natürlich zwei Wirkrichtungen. Einmal intern in das Unternehmen hinein. Ich habe eben schon so Nachhaltigkeitsreisen angesprochen, wo es dann das Thema Klimabildung auch für die Belegschaft geht. Sowas halte ich für super als ersten Schritt. Und dann vielleicht auch einzuladen, hey, wer hat denn Lust, da mal so eine Nachhaltigkeits- oder Klima-AG hier im Unternehmen mit zu gründen, aufzubauen, da dann vielleicht auch wirklich Ressourcen draufzulegen, Arbeitszeit draufzulegen und dann eben zu schauen, wie können wir hier als Unternehmen, als Ganzes den Unternehmens Carbon Footprint oder als CO2-Fußabdruck reduzieren. Das heißt, wenn ich dann in dem Unternehmen mich in so einer Initiative irgendwie einbringe und das ganze Unternehmen letztendlich mehr CO2 spart, dann ist das meine Handabdruckvergrößerung auch wieder, ne? Für mich persönlich. Und die andere Wirkrichtung ist dann extern, dass man eben versucht als Unternehmen nicht nur auch wieder seinen individuellen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, sondern ein Unternehmen als Ganzes und damit dann auch die Führungspersonen in dem Unternehmen können auch einen Handabdruck haben und den Handabdruck vergrößern. Und das sind, kurz gesagt, mehrere Ebenen, auf denen das passieren kann. Erstens kann man die eigenen Produkte und Dienstleistungen in den Blick nehmen und sich fragen, was bewirken die in der Welt? Führen die eben zu noch klimaschädlicherem Verhalten oder mehr Emissionen? Oder tragen wir mit unseren Dienstleistungen und Produkten dazu bei, dass die verringert werden und wirklich Klimaneutralität auch angestoßen wird? Und dann kann man eben wirklich als Vorreiter in neue Märkte gehen oder neue Märkte sogar mit aufbauen. Beispielsweise gibt es da ja diesen großen Stahlhersteller aus Schweden, SSAB heißt der, glaube ich, der vor wenigen Jahren den ersten CO2-freien Stahl der Welt präsentiert hat. Der ist natürlich immer noch ein bisschen teurer als der herkömmliche Stahl, aber ohne solche Pioniere würden ja solche Produkte und Innovationen gar nicht in den Markt kommen. Da braucht es also so First Mover oder Maersk zum Beispiel, das große Logistikunternehmen, hat das erste Frachtschiff der Welt mit klimaneutralem Methanol auf die Weltmeere geschickt. Und solche Unternehmen mit solchen Projekten sind wirklich ja groundbreaking Innovationen, die da ja den Weg dann hoffentlich auch in die Massenproduktion finden.
Weil die zeigen, dass es geht, alleine
dass
schon.
Dass es geht, genau. Und dass man dann auch wirklich mal eine preisliche Referenz hat und weiß, okay, das kostet das jetzt. Das sind auch die Mehrkosten. Und die dann, das ist ja die Zielvorgabe, die dann runterzubringen, möglichst auf null Mehrkosten oder teilweise sogar auf günstiger, so wie wir es mit den erneuerbaren Energien jetzt sehen. Die sind mittlerweile Photovoltaik, Windkraft in den Gestehungskosten günstiger, weit günstiger als Kohle, Gas und Erdöl und alle nuklearen Stromherstellungsmöglichkeiten. Und ohne, dass da jetzt Pioniere in den 90ern ja vorangegangen wären und auch Deutschland das in den 2000ern massiv subventioniert hätte, gäbe es jetzt diesen Preisverfall nicht im Positiven, ne, bei den erneuerbaren Energien. Ja, also das ist ein ganz großer Handabdruck, dass Unternehmen da in Pionierleistung gehen können. Und dann können Unternehmen natürlich auch gesellschaftlich aktiv werden. Es gibt ja viele Unternehmen, die haben auch Sozialprojekte, die vielleicht sogar eine eigene Stiftung auch mit ausgründen, wie zum Beispiel die Bosch-Stiftung oder Allianz-Stiftung, die dann wiederum tolle Projekte in der Gesellschaft bewegen, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Dann kann man natürlich drüber nachdenken, einfach das ganze Unternehmen generell in eine, ja, sagt man, in eine Stiftung zu überführen, wie es zum Beispiel Patagonia gemacht hat oder ich glaube auch Ecosia. Und dann die Gewinne nicht alle irgendwie in Form von Dividenden auszahlt, sondern auch in Klimaschutz investiert oder ins Pflanzen von Bäumen, wie beim Beispiel Ecosia. Also da kann man eine Menge machen. Und der dritte Punkt, ganz, ganz wichtig, der politische Handabdruck als Unternehmen. Mhm. Also viele Unternehmen, gerade wenn sie ein bisschen größer sind, sind ja in Verbänden, haben auch ja Lobbyarbeit und versuchen natürlich irgendwie da auch politische Prozesse zu beeinflussen und da dann das Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in den Blick zu nehmen und gegebenenfalls tatsächlich mit Konkurrenten aus derselben Sparte auf die Politik zuzugehen und sagen, hey, wir brauchen da ein sogenanntes Level Playing Field, also wir brauchen faire, gleiche Marktbedingungen für alle, damit wir alle zusammen klimafreundlicher oder klimaneutral letztendlich agieren können. Also da auch die politischen Kontakte zu nutzen, das in den Blick zu nehmen, das können große Handabdruckhebel sein.
Also politische, berufliche Kommunikation, persönlich, also es gibt wirklich einige Hebel und am besten ist, wenn alle Hebel in Bewegung setzen.
Gerne an allen gleichzeitig drücken.
Genau. Ich fand einen Aspekt auch noch in Ihrem Buch sehr spannend, nämlich die Verantwortung, die reichen Menschen zukommt, weil das war mir auch nicht klar, dass der Verbrauch an CO2 seit Jahren stetig steigt, weil viele Menschen, gerade die sehr reich sind, sich sehr wenig um Klimaschutzmaßnahmen scheren. Sie sagen jetzt eigentlich im Grunde genommen, dass das Maß der Verantwortung beim Klimaschutz auch abhängig von den Grundvoraussetzungen eines Menschen ist. Also das heißt, den einen kommt mehr Verantwortung zu als anderen?
Ja, das würde ich als These so vertreten, dass Menschen, die erstens einen großen CO2-Fußabdruck haben und zweitens darüber hinaus auch noch einfach viel Einflussmöglichkeiten auf die Normen und die Strukturen unserer Gesellschaft haben, das sind eben vermögendere Menschen, weil mit Vermögen nicht nur Geldentscheidungen einhergehen, sondern oft auch ein gewisses Kontaktnetzwerk und auch Positionen, Führungspositionen, Kontakte zu PolitikerInnen und so weiter, dass gerade die Menschen, die mehr Vermögen haben, dementsprechend auch mehr Verantwortung haben, Teil der Lösung zu sein und nicht das Problem noch weiter zu verschärfen. Mhm. Da gibt es natürlich einige prominente Negativbeispiele, wie wir sie vielleicht jetzt auch aus den USA in unserem Newsfeed oft sehen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Positivbeispiele, wo sehr vermögende Menschen zu Lösungen beitragen, versuchen eben ihre Sichtbarkeit und ihr Geld und auch ihre Kontakte dafür einzusetzen. Also ich schreibe da auch einen kurzen Absatz mal über Leonardo DiCaprio, der oft von KlimaaktivistInnen und auch anderen so ein bisschen geschämt wird für seine Privatjets und seine Yachturlaube, aber der Mann tut eben auch wirklich eine Menge für das Klima, allein mit seinen Dokumentationen
Aufklärung,
und seinem ganzen
Aufklärungsarbeit.
Einsatz und der Aufklärung. Ist nun mal leider so, dass die wohlhabendsten 1% der Menschheit mehr Treibhausgase verursachen oder zu verantworten haben, als die gesamte ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Also die 1%, die reichsten 1% auf der Welt verursachen mehr CO2 als 4 Milliarden Menschen auf der Welt. Das ist schon eine ganz, ganz große Ungleichheit dort.
Absolut.
Und das müssen wir auch mit in den Blick nehmen, wenn wir die Klimakrise lösen wollen.
Womit wir dem auch bei den anderen extrem sind, nämlich den Ärmsten dieser Welt, die halt vor allen Dingen im globalen Süden leben und diesen Folgen des Klimawandels auch nochmal existenziell ganz anders ausgesetzt sind.
Ganz genau.
Würden Sie sagen, also diesen Menschen kommt dann, ich sag mal jetzt im Zusammenhang mit Klimaschutz, wenig Verantwortung zu oder eben doch auch, nur halt in ihrem Maß?
Genau, also Letzteres. Mhm. Also natürlich kommt jedem Menschen Verantwortung zu, aber in dem Rahmen der eigenen Möglichkeiten und Voraussetzungen. Und es gibt eine Studie von vor wenigen Jahren, die hat sich angeschaut, wie würden denn die Treibhausgasemissionen steigen weltweit, wenn man eben die Armut weltweit, die extreme Armut beseitigen würde. Also viele hunderte Millionen oder Milliarden Menschen aus extremer Armut heben würde. Dann würden die Emissionen gerade mal um 1% weltweit steigen. Das heißt, dieses Argument von, im globalen Süden und die armen Menschen, auch dieses Othering, das sehe ich sehr problematisch. Und auch das Argument Überbevölkerung, wenn die mal weniger Kinder kriegen würden und so weiter, das sind alles fast schon marginale Summen, die letztendlich dann das Problem verschärfen würden, und die wirklich großen Hebel liegen tatsächlich irgendwo auch bei der Vermögensungleichheit, die sehr, sehr krass ist. Und da müssen wir auf jeden Fall auch mit dran, weil die Klimakrise werden wir nicht lösen, wenn wir nicht die sozialen Fragen auch mit lösen.
Da finde ich einen Punkt ganz interessant, weil Sie sind ja auch Maschinenbauingenieur. Und wenn es auch um Lösungen geht und auch um Argumente, hört man immer mal wieder, dass technologische Innovationen unsere Welt schon retten werden. Das kommt auch viel aus dieser Tech-Branche. Welche Hoffnung setzen Sie denn als Maschinenbauingenieur auf neue Innovationen und Zukunftstechnologien?
Eine ganze Menge, weil wir haben alle technologischen Innovationen, die wir brauchen. Wir müssen sie nur noch skalieren. Also wirklich an der Technik liegt es meiner Meinung nach mittlerweile fast gar nicht mehr. Also wir brauchen jetzt nicht auf irgendwelche pinken Einhörner-Technologien in Zukunft zu hoffen oder dass doch noch irgendwie Kernfusion eine wirklich ernstzunehmende Lösung wird. Oft sind das vorgeschobene Feigenblatt-Argumente, um einfach den Status quo weiter noch ein bisschen zu erhalten.
Weil es ist alles da, was wir brauchen. Ne?
Quasi ja, wir müssen es wirklich einfach nur in Anführungszeichen auf die Straße bringen und buchstäblich teilweise und skalieren. Und da muss die Politik auch sehr, sehr viel mehr noch Ambition zeigen, da faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen für diese Lösungen, Innovationen, die bereits da sind, um sie eben auch Kosten konkurrenzfähig zu machen. Mhm. Und da kommen wir dann zu einem Thema, was ja auch irgendwie heiß diskutiert wird, nämlich die CO2-Bepreisung, das ja im Prinzip heute schon Menschen im globalen Süden und natürlich die Natur, aber auch zukünftige Generationen im Prinzip subventionieren, dass der Sprit an der Tankstelle so günstig ist, dass die Gasrechnung fürs Heizen, klar, viele Menschen sagen, die ist jetzt immer noch zu hoch, aber die ist im Prinzip zu günstig. Sie ist subventioniert. Wir leben auf Kosten von der Natur, von Menschen im globalen Süden und auch von zukünftigen Generationen, unseren eigenen Kindern teilweise. Und ohne jetzt zu sehr ins Moralische abdriften zu wollen, ist es, glaube ich, jedem wirklichen Volkswirt eigentlich klar, dass wir faire Marktrahmenbedingungen brauchen und damit auch faire Preisgestaltung. Und dass der Preis letztendlich eines Produkts und einer Dienstleistung die wahren Kosten widerspiegeln sollte. Und dann, wenn das herrschen würde, dann hätten nämlich auch die ganzen Innovationen und Technologien, die wir haben, die bereit sind, wirklich eine Chance in die Masse zu gehen. Und beim Thema Energieproduktion haben wir das ja schon. Ich habe die erneuerbaren Energien und wie unglaublich günstig oder sogar günstiger sie sind mittlerweile, Wind und Strom, an fast allen Standorten, wo die in Frage kommen. Dann sind wir bei dem Punkt schon da.
Ja, und vor allem, da sind die Klimafolgekosten noch gar nicht eingepreist, die ja enorm hoch sind, wenn wir weiter an fossilen Energien festhalten. Das ist ja auch
ganz
das, was
genau
nicht
das
gesehen
ist ja diese
wird.
Subventionierung. Das, genau. Weil genau letztendlich zahlen wir alle als SteuerzahlerInnen dann für die 30 Milliarden im Wiederaufbaufonds fürs Ahrtal.
Ja.
Und das ist der Punkt. Diese Kosten hätten eigentlich ursprünglich schon irgendwo auf der Gasrechnung, dem Strom, in der Tankstelle und so weiter angezeigt werden müssen.
Jetzt ist das ja so, dass dann immer gesagt wird, Bürgerinnen und Bürgern darf nicht zu viel abverlangt werden, bloß nicht zu viel zumuten. Das könnte dann wieder zu Protesten führen. Wie kann man die Menschen mitnehmen und ihnen etwas zumuten?
Ja, das ist natürlich jetzt die goldene Frage.
Die goldene Schlussfrage, ja.
Die goldene Schlussfrage. Ich meine, es geht nur durch die Gerechtigkeitsfrage. Es gibt ein schönes Paper von der Harvard University, die haben sich angeschaut, wann akzeptieren oder zumindest tolerieren Menschen Klimaschutzmaßnahmen. Das erste ist, dass es wirksam erscheinen muss. Das muss es irgendwie Sinn ergeben. Das heißt, da ist noch was zu tun, finde ich, seitens der Politik, die Maßnahmen auch wirklich gut zu erklären, simpel zu erklären, vielleicht auch grafisch in kurzen TikTok-Videos, damit das wirklich auch einleuchtend erscheint.
Jetzt sind wir wieder bei Klimabildung, hatten wir eben, ne?
Genau, ja, bei Kommunikation letztendlich auch. Also von der Politik Maßnahmen besser kommunizieren. Warum Wärmepumpe? So, warum? das Zweite ist, dass sie letztendlich so ein bisschen die egoistische Perspektive jetzt einfach auch nicht individuell zu viel abverlangen sollten und zu viel kosten sollten. Aber Menschen sind schon bereit, 2% ihres persönlichen Vermögens zu altruistisch sozusagen auch mitzugeben in den großen Topf, wenn sie, und da sind wir jetzt beim dritten Punkt, das Gefühl haben, dass die Lasten fair verteilt sind. Und da sind wir, glaube ich, noch bei einem ziemlich ein Ungleichgewicht mittlerweile bisher, weil oft eben die Förderungen zum Beispiel für Solar oder auch E-Autos den Menschen zugutekommen, die so ja eben in der oberen Mittelschicht, würde ich sagen, irgendwie sind und auch schon ein Eigenheim haben oder vielleicht noch abbezahlen und da eben eine Photovoltaikanlage draufsetzen können und sich Bio-Lebensmittel leisten können und so weiter. Aber dass wir wirklich alle Menschen mitnehmen, da braucht es noch mehr den Fokus auf Gerechtigkeit Und letztendlich ist das auch wieder eine Preisfrage, ne? Dass man zum Beispiel diesen CO2-Preis, den ich eben angesprochen habe, sozialverträglich ausgestaltet und zum Beispiel durch einen Klimabonus, den man jährlich auszahlt, irgendwie auch zum Teil rückvergütet an die Bevölkerung. Österreich ist da schon voraus und hat das eingeführt. Und hier hat es eben überhaupt nicht solche Atombomben-Diskussionen wie beim Heizungsgesetz in Deutschland gegeben, weil die Menschen das Gefühl haben, ja, das geht. Also klar, ich muss mich jetzt ein bisschen umstellen und vielleicht wird es auch ein bisschen teurer manches, aber ich sehe irgendwie den Sinn darin und meine Nachbarn und meine Nachbarinnen zahlen da auch mit und vor allem werden die Ärmsten mitgenommen und die eher Vermögenden ermöglichen das dann auch. Ja.
Wo wir wieder bei der vierten Frage des Klima-Ikigai sind, was kann ich Gutes der Welt tun sozusagen, also dass man diese Frage beantworten kann. Noch ganz kurz zum Schluss, weil ich auch immer gerne nochmal persönlich nachfrage, was der eigene Motor ist. Sie haben ja schon im Alter von 14 Jahren angefangen, sich mit der Klimakrise zu beschäftigen, sind also schon so lange dabei, haben die Zahlen, die Fakten. Wie können Sie denn Gefühle, Herr Baunach, wie Wut, Angst, Trauer und Ohnmacht handeln, vor denen ja viele, die sich intensiv damit beschäftigen, schon auch mal stehen?
Ja, das ist eine große Frage und wenn ich ganz offen und ehrlich bin, ist es auch kein einfacher Prozess und kein linearer, sondern ich habe auch immer wieder, und darüber schreibe ich auch ein bisschen im Buch, echte Tiefpunkte erlebt, also Enttäuschungen und auch Momente der Hoffnungslosigkeit, den letzten davon sogar letztes Jahr. Als ich neue Studien, die rauskamen über den Golfstrom und den Kipppunkt im Nordatlantik gesehen habe und mir angeschaut habe, wie die Wahl in den USA ausgegangen ist, was da jetzt alles in Bewegung ist, wie es auch in Deutschland eigentlich gerade sehr stagniert mit dem Klimaschutz, mit der neuen Regierung. Ja, das ist manchmal schwierig auszuhalten. Mhm. Ich habe persönlich da ein wenig Unterstützung oder eine innere Stabilität gefunden durch das radikale Zurückkommen in die Gegenwart. Also dieses dauernde sich auf die Zukunft ausrichten und für die Zukunft irgendwie ins Handeln kommen, sehe ich gar nicht mehr als so sinnvoll an, sondern eher sich zu fragen, was ist jetzt gerade dran? Womit fühle ich mich gerade auch gut? Das setzt natürlich voraus, dass man irgendwie auch in Kontakt mit den eigenen Gefühlen ist. Und wenn ich ganz, ganz bewusst bin und wirklich spüre, was das innerlich mit mir macht, mit dem Wissen, einen Rindfleisch-McDonald's-Burger zu essen, ich fühle mich da einfach gar nicht mehr wohl dabei, auch wenn meine Geschmacksrezeptoren im Mund vielleicht aufjauchzen, weil eben Salz, Fett und Zucker irgendwie evolutionär irgendwie da angelegt sind. Aber ich, kein Problem, wenn man das mal macht. Ich will jetzt auch hier niemanden irgendwie shamen, der gerade zuhört und irgendwie auch mal gern
Burger isst.
Bei McDonald's isst. Kann ja mal passieren. Aber ich plädiere so ein bisschen dafür, wirklich in Kontakt mit dem eigenen Körper und den eigenen Gefühlen zu kommen. Und mit dem eigenen Wissen dann wirklich nachzuspüren, wie fühle ich mich gerade dabei? Fühle ich mich gut, wirklich gut, wenn ich in mein SUV steige und die 100 Meter zur Bäckerei fahre? Oder fühle ich mich gut, wenn ich das Fahrrad dafür benutze und dann irgendwie mit Herzklopfen und Kreislauf in Schwung gebracht, frischer Luft, dann mit der Brötchentüte nach Hause wiederkomme?
Also
einfach mal nachspüren, das wäre mein Plädoyer.
Ja, also das ist der Motor, die inneren Handlungsantriebe, dieses, wie fühle ich mich damit. Gabriel Baunach ist studierter Maschinenbauer, hat vor 5 Jahren die Klimaaufklärungsplattform Climaware gegründet, produziert auch Klimapodcasts, hat ein Buch herausgebracht, Hoch die Hände Klimawende, in dem er den Fokus auf den ökologischen Handabdruck statt auf den Fußabdruck legt. Heißt, wir sollten nicht nur auf das schauen, was wir zerstören, sondern vor allen Dingen auf das, was wir Positives bewegen können. Eine Positivkonnotation der notwendigen Klimawende. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Baunach.
Ja, vielen Dank Ihnen auch und danke fürs Zuhören allen, die jetzt dabei waren.
Ja, das war eine Folge von Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima, ein Projekt der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus. Ich freue mich über Ihr Feedback an podcast@allianz-entwicklung-klima.de. Auf Wiederhören.